Kanzleifunk 220. Moin Mario.
Moin Klaas, moin Winkelkatze und ein Moin Moin an unseren Stargast, der das Meer spalten kann, so würde ich mal sagen, von den Meinungen. Ich glaube, man liebt oder man hasst ihn. Jetzt habt ihr mal 1, 2, 3 Sekunden, um zu raten, wer das sein kann. Und Klaas löst auf.
Unser Stargast heute ist Michael Wohlfahrt von den Kanzleiboostern. Moin Michael.
Moin, danke für die Einladung.
Du hast dich selber eingeladen, wenn ich das mal gleich so klarstellen darf. Du hast nämlich gesagt, lass uns doch mal über folgende Situation sprechen. Ja, also Fachkräftemangel aber das hängt dann zusammen mit Gehältern der ganzen Mitarbeitern, aber auch mit dem Thema Azubis. Und was ich da zurzeit erlebe, das würde ich gerne mal erzählen und mich würde auch eure Meinung dazu interessieren. Und deshalb machen Aufschlag und wir korrigieren dich dann und sagen dir, wo du überall Unrecht hast und wie es eigentlich tatsächlich ist. Das ist doch so der grobe Plan, Mario, oder?
In unserer nicht überheblichen Allwissenheit einfach.
Ja, genau. Und wenn wir schon munter am Petzen sind, sei noch erwähnt, dass vor 20 Minuten noch mal gefragt wurde, was denn heute das Thema sei.
Ja, nee, weil wir professionell vorbereitet sind natürlich.
Genau, nichts anderes habe ich von euch erwartet. Nee, wirklich schön hier zu sein. Also um was geht's? Was wir in letzter Zeit eklatant feststellen, ist, dass wir sehr, sehr starke Diskrepanzen spüren bei den Gehältern in den Kanzleien. Das rührt alles aus meiner Sicht so ein bisschen daher, dass wir ja generell einen sehr starken Fachkräftemangel haben, dass aber auch, ich sag mal, Azubi-Seite kaum was nachkommt. Und dementsprechend ist natürlich da die große Panik draußen, ich bekomme niemand mehr. Und dementsprechend sind die Leute auch bereit, da teilweise schon eklatant hohe Gehälter zu zahlen für neue Kräfte. Aber diejenigen, die schon länger in der Kanzlei sind, die vielleicht schon seit 8 oder 10 Jahren sehr, sehr gute Arbeit leisten, die haben dann häufig das Nachsehen.
Ja, also das kann ich bestätigen aus der Praxis, was man hört. Also bist du neu, verdienst du mehr. Ja, bist du alt, hast du Pech.
Genau, und? Also das ist sehr massiv. Und was ich auch immer wieder feststelle, also wir sind ja seit 2019 am Markt. Und ich sag mal, in den Anfangsjahren, da sind öfter mal so Sätze gefallen wie, ja, ob ich jetzt da nochmal 50.000 oder 100.000 Euro mehr oder weniger verdiene, ne, soll es nicht arrogant klingen, aber es macht den Bock nicht fett. Ne? So Aussagen sind relativ häufig gekommen. Und in letzter Zeit spüre ich, es gibt immer mehr so diesen Drang, Geld verdienen ist nicht mehr nice to have, sondern wirklich notwendig, um dann genau solche steigenden Gehälter zu bedienen und vieles, vieles mehr. Das heißt, viele müssen sich jetzt auch umso mehr Gedanken über ihre Honorare machen. Also auch das ist eine Beobachtung.
Ja, ich glaube, es bedingt einander einfach, ne? Aber was wäre denn deine Empfehlung? Also ich habe ja auch eine Idee, wie man das Thema lösen kann. Also auch in meiner eigenen Kanzlei habe ich die Thematik natürlich gelöst. Wie geht ihr vor? Also wenn man jetzt mal sagt, also die Ausgangssituation ist ja dem Grunde nach allem bekannt. Also Arbeit zu bekommen ist so einfach wie nie. Mhm. Hände und Köpfe zu bekommen, die Arbeit erledigen, ist so schwer wie nie. Und eben, was du sagst, neue rufen plötzlich Gehälter auf, wo man früher gedacht hat, habe ich mich hier im Titel versehen, ist er doch Wirtschaftsprüfer. Der ist Steuerfachangestellter. Ja, okay, verrückt. Also wie ist euer Vorgehen? Was empfehlt ihr da? Wie weit soll man den Wahnsinn auch zum Beispiel mitgehen? Wie gehe ich mit den Alten um, also den alten Mitarbeitern? Was ist euer Ansatz dabei?
Was ich erstmal machen würde, ich würde mal den Ist-Zustand in der Kanzlei betrachten. Also ich würde mir ganz genau anschauen, wer verdient denn aktuell was? Weil was ich da häufig höre ist, ja, das ist dann so abgelaufen, Bewerber kam, dann wird gefragt, ja, was stellst du dir dann vor? Dann hat er irgendeine Zahl gesagt, egal wie hoch oder niedrig die ist, hat man gesagt, okay, gehe ich mit. Wohlwissend, dass es vielleicht welche gab, die 500 Euro weniger genommen haben oder 500 mehr mit gleichem Kenntnisstand. Und deswegen würde ich erstmal intern schauen, was habe ich denn für Diskrepanzen. Also ich schaue mir an, was sind so Faktoren, was für eine Qualifikation hat jemand, wie lange ist derjenige schon im Betrieb. Dann schaue ich mir natürlich auch an, wie ist die Leistung, kann ich gerne in einem Schulnotensystem oder so erstmal vereinfacht darstellen. Und dann stelle ich mir selber die Frage, ist es fair? Also würde ich denn, wenn ich jetzt alle Personen nochmal neu einstellen würde, würden die denn genau das verdienen, was ich gerade da auf dem Tableau habe? Oder käme ich dann zu der Erkenntnis, nee, hier der Kollege X ist unterbezahlt und die Kollegin Y überbezahlt? Also das wäre so mein allererster Schritt, dass ich erstmal eine Fairness herstelle. Und jetzt haben wir ein Problem als Arbeitgeber. Wenn wir eine Ungerechtigkeit feststellen, dann können wir die immer nur in eine Richtung auflösen. Also wenn die Erkenntnis ist, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter verdient zu viel, dann kann ich das nicht sagen, hier, ich habe mir das nochmal angeschaut, ich würde gerne 300 Euro abziehen, sondern dann müssen wir eigentlich anderweitig gegensteuern, indem wir die anderen hochziehen. Das wäre so der allererste Schritt.
Also vielleicht mal, damit jetzt Steuerberater sich nicht wieder tagelang verrennen bei dieser Ist-Aufnahme, was ich von der Sache her super finde. Ich glaube, man hat die sofort im Kopf. Also ich sag mal, wenn ich einen Mitarbeiter habe, kann ich die immer in der Schulnote 1 bis 6, könnte ich so durchfetzen. Da bräuchte ich mir nicht viel angucken, wie gerade aktuelle Umsätze sind oder irgendwas. Also natürlich kann man das machen. Und wenn man sich nicht unsicher ist oder sich nicht sicher ist, sollte man es auch machen. Aber ich würde da gar nicht so viel Akademie reinpacken, sondern einfach, ich sag mal, nach dem, was man im Gefühl hat, agieren, um erstmal ein Bild zu kriegen, passt das, wie ich jemanden einschätze. Also wenn ich dem eine 1 gebe und ich sehe, der verdient 3.000 und jemand, dem ich eine 3 gegeben habe, verdient 5.000, dann habe ich schon mal ein Thema, was ich angehen kann.
Absolut. Also das soll man wirklich nicht verkomplizieren, aber es hängt auch von ab, was macht jemand. Also ich muss natürlich das Backoffice vielleicht ein bisschen anders betrachten als jetzt einen Klar. Steuerberater. Also da hängt es ja schon auch ein Stück weit vom Aufgabengebiet ab. Aber das wäre so ein allererster Schritt. Und wie du sagst, das kann man auch recht schnell machen. Der Rest ist ein bisschen Fleißarbeit, mal die Daten zusammenzutragen. Aber das ist ja in aller Regel jetzt auch nicht die Welt. Und dann guckt man da mal ganz nüchtern drauf, ob das, ja, ich spreche da immer ganz gerne von der Bild-Zeitungsregel. Bild-Zeitungsregel ist da das gemeint, jetzt mal angenommen, morgen würde da in der Bild-Zeitung ein großer Leak erscheinen, hier Gehälter bei Tutas offengelegt oder was auch immer, ne, könnte ich damit gut leben. Ja. Und wenn, also was ist jetzt von, das, nehmen wir mal an, die Gehälter würden jetzt im Drucker landen und irgendjemand in der Kanzlei würde es zu Gesicht bekommen. Und dann muss ich mir die Frage stellen, könnte ich das meiner Belegschaft gegenüber verargumentieren? Hätten die, wenn die da selber drauf gucken, so ein Gefühl, ja, es geht gerecht zu? Oder habe ich da einen riesen Aufstand? Weil eines ist klar, sehr viele Leute sind mit ihren Gehältern zufrieden. Aber nur solange sie nicht wissen, dass die Kollegin, die aus ja, der eigenen Sicht vielleicht schlechtere Arbeit leistet, auf einmal mehr verdient. Dann fängt die
Unzufriedenheit an. Ja, und wer auf. Immer glaubt, durch Vereinbarungen in Verträgen, dass man nicht drüber sprechen darf, ne? Dass nicht drüber gesprochen wird, ist, glaube ich, auch ein bisschen naiv. Also vielleicht mal, was tatsächlich unser Ansatz schon vor Jahren war, ich glaube seit 2010 oder 9 oder so, also ja, die Älteren können sich vielleicht erinnern. Wir haben also schon sehr lange transparente Gehälter. Also sprich, alle Mitarbeiter wissen, was der andere Kollege bekommt. Und was ich da immer wieder erzähle ist, als wir das gemacht haben, hatten wir Ungerechtigkeiten in den Gehältern, also auch damals schon. Damals war die Situation noch nicht so prekär wie jetzt, aber es gab auch immer unterschiedliche Situationen, wo man ganz händeringend irgendwie Leute brauchte und da war man irgendwie auch zu anderen Zugeständnissen bereit oder man kannte sich von früher, hat gesagt, Mensch, ich weiß, es ist richtig gut, da packe ich 500 Euro drauf, Hauptsache ich kriege die von der Kanzlei A los, was auch immer. Ja. Und was ich jetzt spannend finde, und da würde mich auch deine Erfahrung interessieren, müssen wir eben meinen Husten überbrücken, ich habe schon weggedrückt, ist tatsächlich, wir haben einfach das Thema Ungerechtigkeit offensiv angesprochen, von denen, die weniger hatten, und haben eben nicht, wie, glaube ich, viele Kollegen dann gesagt, warum das irgendwie richtig wäre, sondern haben ganz klar gesagt, im Verhältnis zur Kollegin B und C ist das Gehalt ungerecht. Und wir haben dann auch den Kollegen gesagt, pass auf, und bei Kollegin D, C, E finde ich das auch ungerecht. Also ihr 5 als Beispiel jetzt mal, ihr müsstet eine Gehaltserhöhung haben und du im Speziellen, Michael, also wenn ich jetzt mit dir geredet hätte, also 600 Euro. Mal jetzt. Und dann löst sich schon mal eine ganze Menge, weil dieses Thema Wertschätzung ist schon mal dann erledigt für Michael, weil er kriegt ja von mir gespiegelt, pass auf, also von der Wertschätzung, von dem, was du leistest, sehe ich dich genauso wie, was weiß ich, Klaas. Der hat eben 600 Euro mehr verdient. Dann habe ich dir die Situation erklärt, wie es dazu gekommen ist und wie ich sie aufheben möchte. Und wir haben das dann damals so gelöst. Ich hatte dann eben mit Klaas gesprochen, gesagt, pass auf, Klaas, du kriegst, na, du siehst das jetzt ja mal. Du bist die nächsten 2 Jahre bitte nicht dabei. Na, weil, guck mal, der Michael, der eigentlich das Gleiche macht wie du, der hat 600 Euro weniger. Und bei dir, Michael, ich mache es in 2 Etappen. Weil du hast ja gesehen, ich habe 5 Leute, wenn ich das auf einmal mache, das schaffe ich nicht. aber ich bringe dich in 2 Etappen hin und die anderen laufen dir in der Zeit nicht weg, weil die bleiben 2 Jahre stehen. Und das war, ab dem Moment war die Unruhe weg. Weil wir hatten ja erstmal die Zahlen veröffentlicht, also haben wir angefangen. Und dann war uns klar, eine Woche brennt die Kanzlei und die brannte auch, ja. Und dann haben wir gesagt, das muss erstmal hoch eskalieren, damit man genau identifizieren kann, wo ist jetzt Feuer, worum muss ich mich kümmern, was ist los. Und dann war es eigentlich das offene Gespräch. Was meine Botschaft ist, die Leute wollen überwiegend nicht belogen oder verarscht werden oder irgendeine Phrase dann bekommen, warum sie 600 Euro weniger kriegen, sondern wenn ihr das meint, das ist ungerecht, das sagt es auch so. Und die verstehen dann auch, warum ihr, wenn das 10 Leute wären, nicht allen 10 sofort 600 Euro mehr zahlen könnt. In der Regel, also wenn sie euch, also wenn sie eine gewisse Verbindung zu eurer Kanzlei haben, dann verstehen die das. Und jetzt wollen sie nur eine Lösung haben, dass diese Ungerechtigkeit sich nicht ewig hinzieht. So ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Michael.
Wie sieht denn der umgekehrte Fall aus, wenn du jetzt sagen müsstest, Michael, du verdienst eigentlich 600 Euro zu viel?
Naja, ich sag mal, wenn man es mal will, das ist ja das schöne Beispiel, das wäre ja in dem Fall wie Klaas, ne? Und ich bin bei dir, ich finde, es geht dann immer nur in die Richtung des Besserverdienenden. Indem ich zum Beispiel Klaas dann ja gesagt habe, ne, also das ist ja diese, du hast 600 Euro zu viel und ihr habt die gleiche Leistung. Ich sage ja gar nicht, welches von beiden jetzt der richtige Marktansatz ist, ja, sondern ich vergleiche einfach euch und mit den Gehältern. Indem ich dann zu Klaas ja sage, du kriegst 2 Jahre kein Gehalt, also keine Gehaltserhöhung. Das ist ja auch wie eine eigentliche Reduzierung über die Zeit, also gerade in der jetzigen Zeit. Und das würde Klaas natürlich normalerweise nie mitmachen, also gerade jetzt, ne, weil man sagt, also 5% soll schon sein pro Jahr oder so. Dadurch, dass er aber versteht, dass Michael einfach 600 Euro weniger bekommt und die gleiche Leistung bringt, gibt darüber plötzlich ein Commitment.
Und auch kein Nachlassen in der Leistung nach dem Motto, okay, keine Gehaltserhöhung, dann schon gleich 15 Uhr, ich muss mal nach Hause oder so, oder?
Nee, das Einzige, was es gab, ist, also um mal in dem konkreten Beispiel zu bleiben, also ich würde jetzt mit dir sprechen, Klaas, und hätte gesagt, Mensch, der Michael, ne, der macht aus meiner Sicht die gleiche Arbeit und er bringt die gleiche Leistung und ihr seid 6 Jahre auseinander. Dass du gesagt hättest, da hatten wir einen Fall, sehe ich nicht so. Also ich finde, ich mache eine bessere Arbeit als Michael. So. Und das ist auch schön, weil dann haben wir eine Gelegenheit, uns nochmal sauber auszutauschen. Und für uns natürlich auch die Erfahrung, weil wir regelmäßige Feedbackgespräche und auch Beurteilungsgespräche führen, dass das für uns nochmal ein Anlass war, wie konnte das sein, dass wir da so eine andere Sicht haben? Und konnten uns dann auf gewisse Dinge auch verständigen. Also was ist uns eigentlich wichtig? Was ist überhaupt Leistung? Wie bemessen wir überhaupt Leistung? Und dabei haben wir eben auch festgestellt, dass da zum Beispiel, um in diesem Beispiel zum Klaas und die Kanzleileitung eine andere Betrachtung hatten von was ist Leistung. Und dann kann man es eben neu definieren. Also an sich, wenn man solche Themen angeht, es tun sich nur neue Chancen auf. Ja? Und auch sozusagen Fehler oder Probleme der Vergangenheit, die man nicht klar definiert hat, kommen ans Tageslicht. Weil wenn es um Geld geht, reden die Leute.
Ja, ich finde es komisch. Also 2 Sachen fand ich jetzt an eurem Gespräch unerwartet für mich. Erstens, dass ihr das Thema Gerechtigkeit tatsächlich so benennt, weil ich finde, das ist auch irgendwo eine Falle. Ja? Also es gibt niemanden, der gegen Gerechtigkeit ist, aber es gibt auch keine 3 Leute, die darunter das Gleiche verstehen. Also wie weit musst du da überhaupt in die gleiche Richtung gehen und auf gleiche Ergebnisse kommen? Und das Nächste, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, wie lange das anscheinend anhält. Also wenn du sagst, ja, du bist jetzt halt 2 Jahre mal bei Gehaltserhöhungen nicht dabei oder so etwas. Wie lange hält dann so ein Frieden? Mhm. Weil im Grunde heißt das ja auch, ja, okay, ich habe erkannt, ich bezahle dich zu wenig, jetzt muss ich nur noch die Zeit finden und das mal ändern. Ja? Und dann denke ich so, naja, so richtig dolle klingt das nicht.
Also und ich nehme mal gerne Bezug auf die Sprung Sachen. Ist, ne, bei uns und danach ja auch, wie es Michael löst, weil es war ja nur mal ein Beispiel, wie es tatsächlich bei uns damals mit Offenlegung der Zahlen passiert ist. Ne? Und daraus ist eben eine Kettenreaktion erfolgt. Also Thema Gerechtigkeit ist insofern wichtig, weil zumindest die jeweiligen Mitarbeiter für sich es als gerecht empfinden müssen. Ja, also ob es ein objektiver Richter als gerecht empfinden würde, wäre mir egal, aber ich muss mit jedem Mitarbeiter insofern ins Reine kommen, dass der sagt, dass er muss es zumindest verstehen, so will ich es mal sagen. Ja? Er muss verstehen, warum ich das als gerecht erachte. So. Damit nimmst du viel aus dem Weg. Das Zweite, wie lange hält das nach? Das ist eigentlich witzig. die Leute, also das, so war es zumindest bei uns, deswegen heißt es nicht, dass es überall so ist, aber bei uns war es so, es musste einfach geklärt werden. Und danach war das eigentlich nie wieder Thema.
Also das musste ist einmal echt ausgesprochen nicht, werden, meinst du?
Ja, ja. Und dann war jedem klar, wie was ist, ja? Und wer ein bisschen Gewinner und Verlierer war, aber wie wir das bereinigen wollen, gemeinschaftlich. Und dann haben wir sicherlich einen Vorteil gehabt, also ich habe euch ja das Beispiel genannt, jetzt, ich sag mal, 600 Euro wäre Michael auseinander und wir haben gesagt, Mensch, in 2x300 bezahlen wir das. Und dann haben wir zum Beispiel im ersten Jahr Michael aber 400 Euro gegeben, weil wir es auch tatsächlich konnten von der Leistung. Also mehr als nochmal versprochen, also schneller rangebracht. Und das war natürlich auch nochmal super. Und tatsächlich im zweiten Jahr haben wir dann Michael 300 Euro gegeben, das heißt, er war bei 700 und haben Klaas auch schon wieder 100 gegeben, sodass praktisch wir da besser waren als die Absprache, was, glaube ich, dann auch nochmal zu einem Effekt führt, okay, die wollen uns teilhaben lassen, weil wir haben damals eben auch Teilhabe eingeführt, dass die da sehen, obwohl wir ein Commitment hatten, ne, auf 2x300 und 2x0, haben die eigentlich jetzt jedem 100 Euro mehr gegeben über die 2 Jahre und das haben sie freiwillig gemacht, ohne Not, weil wir waren mit dieser Lösung einverstanden. Und das merkt sich, glaube ich, ein Mitarbeiter auch. Ne? Und mittlerweile zum Thema Gehalt haben wir es ja ganz anders gelöst, um den Schwenk mal zu haben und dann auch wirklich auf die Lösung von Michael zu kommen. Meine Mitarbeiter geben sich alle 2 Jahre selber eine Gehaltserhöhung von 0-10%. Das wird öffentlich gemacht, also da steht drin, ne, Michael kreuzt an 10%, Klaas 5% und sie bekommen natürlich vorher unsere BWA und sie bekommen nochmal die Liste, wer verdient was. Und dann auch immer hochgerechnet auf Vollzeit, damit man so einen echten Vergleichsmaßstab hat, damit man Birnen mit Birnen vergleichen kann. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben also zuletzt bei Great Place to Work mitgemacht. Und da wird auch immer gefragt, wie zufrieden bist du mit deinen Gehältern? Und da haben wir in der heutigen Zeit eine Zustimmung von 100% bekommen. Das haben die übrigens bei Great Place to Work noch nie gehabt, weil normalerweise sagt natürlich ein Mitarbeiter bei einer anonymen Befragung nicht, er ist zu 100% zufrieden mit seinem Gehalt. Das wäre irgendwie ein komisches Zeichen an den Chef. Dadurch, dass wir das aber ja gar nicht mehr entscheiden, sondern die Mitarbeiter selber, ich glaube, das macht ganz viel aus, wenn du auch hier selbstbestimmt heißt, mitwirken lässt. Und im Endeffekt bedeutet das ja, ich bin ja bei maximal 5% pro Jahr, was eigentlich in den heutigen Zeiten fast ein Witz ist. Aber die Leute sind total glücklich. Und der Schnitt, was sie ankreuzen, ist so um 6%.
Kriegen die das dann ohne Diskussion oder muss das Team zustimmen? Oder
ohne Diskussion. Sie bekommen es, womit sie leben müssten, wenn sie sich total verhauen, dass die Kollegen sagen, sag mal, Klaas, du hast sie wohl nicht mehr alle.
Das denken sie ja heute schon.
Ja, absolut. Deswegen für dich wäre das ja nichts Neues.
Ich will es vielleicht ein bisschen.
Was sie machen ist, nur mal um das ist total spannend. Also jeder entscheidet das für sich und schreibt auch die Begründung ja rein, damit ein Dritter das lesen kann, warum ich meine, dass ich das kriege. Die stimmt sich immer untereinander ab. Also, obwohl sozusagen die Reflexion nicht vorgeschrieben ist, ja, gehen die in Gespräche mit mindestens 2, eher 4 Kollegen und sagen, du, ich würde mir, ich sag 7% ankreuzen, ne? Meinst du, das wäre richtig? Also, die Mitarbeiter brauchen so ein bisschen Absolution. Sie versuchen sogar zu mir zu kommen. Ne? Da sage ich immer, wenn du meine Meinung wissen willst, ist 0% und ich spende dann, weil du sollst das für dich entscheiden, weil du beobachtest dich 24 Stunden. Ich beobachte dich nicht 24 Stunden. Ich kann kein guter Ratgeber sein. Du bist der beste Ratgeber für dich selbst. Sei ehrlich zu dir selbst und wirst die richtige Entscheidung treffen.
Hast du denn Beschwerden von, oh, Michael, schon wieder 10%? Also ganz ehrlich. Ja, und der hat schon wieder nicht den Geschirrspüler ausgeräumt in der Küche.
Nee, tatsächlich haben wir eher sowas wie, Mario, du, wir als Team finden, Michael ist eigentlich 10% ankreuzen. Und ich weiß, das wird der nicht machen. Kannst du ihm vielleicht auch nochmal positiv bestätigen, wenn du es denn auch so siehst? Also es geht tatsächlich fast eher in die andere Richtung. Was ich übrigens dann nicht mache, ja? Weil es soll ein selbstverantwortliches, ne, Arbeiten sein. Und auch hier, ich muss die Eigenverantwortung für mich und mein Leben selber übernehmen. Und es ist so bequem, sich irgendwo eine Absolution zu holen. Aber ich gucke mir in den Spiegel und dann weiß ich einfach, was ich anzukreuzen habe. Und das macht dann derjenige für sich schon richtig. Und das können Außenstehende auch nicht beurteilen, weil selbst wenn sie Michael mit 10% sehen, der weiß aber vielleicht, ja, ganz ehrlich, ich habe eigentlich 70% nur gegeben, weil 30% habe ich doch Game of Thrones im Homeoffice geguckt. Ich bin halt nur so schnell in den Abschlüssen, keine Ahnung, kriegt keiner mit. Ja. Deswegen nochmal, du weißt das als handelnde Person am besten. Aber jetzt, ich sag mal, Cut von den TKP-Ideen. Zurück, Michael, wie gehst du jetzt vor? Also, ihr habt die Ungerechtigkeit mit euren Kunden erkannt. Was ist euer nächster Schritt?
Ja, ich will jetzt gerade mal Bezug nehmen. Also, ich würde es ein bisschen differenzierter betrachten wollen. Ich bin als Kanzleiberater relativ häufig in der Situation, dass ich einen vermeintlich gleichen Sachverhalt habe, aber dann doch relativ unterschiedliche Lösungsansätze präsentiere. Weil ich finde, was man bei der Betrachtung nicht außen vor lassen darf, ist die Person, die Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Also bei dir, ich ertappe mich da auch regelmäßig dabei. Die hängt man ja gerne mal an den Lippen, weil ihr das mega geil löst, kann man nicht anders sagen. Aber man muss ja auch die Rahmenbedingungen betrachten. Erstens mal so vom Typus her, du kriegst es moderiert, du hast da ja auch im Laufe der Jahre ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickelt. Du hast vor allem, ich glaube, das ist die entscheidende Komponente mittlerweile, ein Team um dich rum, was dich aushält, ne? Was genauso tickt, was entsprechend auch sehr progressiv veranlagt ist. Und ich sag mal, wir sind in allen möglichen Bereichen mitunter sehr weit weg vom Durchschnitt, auch was vielleicht das Thema Honorare anbelangt und so. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wenn das jetzt, mir fallen da einige Steuerberater ein, wenn die das jetzt exakt so machen würden, wie du es gerade beschrieben hast, dann wäre das mehr oder weniger ein Selbstmordkommando. Weil ich genau wüsste, die würden das nicht richtig moderiert bekommen. Die hätten vielleicht noch irgendwelche unreflektierten Mitarbeiter. Vielleicht haben sie auch gar nicht die Möglichkeiten, finanziell das zu stemmen, wenn die mit diesen Gehaltsforderungen kommen. Das heißt, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen, ich bin Freund von...
Also will ich nur mal eben einwerfen, ja. Bin ich hundertprozentig bei dir. Weil es ganz massiv was ausmacht, was du für einen Kanzleileiter bist oder für einen Kanzleiinhaber. Mhm. Und wo ich einfach nur noch mal widersprechen möchte, weil das immer viele so denken, ja, Mario, du hast ja auch ein super Team oder es wird so. Nee, ich habe ein super Team, aber ich glaube, in Summe sind da ganz normale Menschen zu mir gekommen und mit der Zeit entwickelt sich dann natürlich immer mehr. Aber die entscheidende Gabe ist aushalten. Also nicht umzukippen. Also um noch mal klar zu sagen, als der erste Ansatz
kam... Die Gabe haben ja die allerwenigsten.
Ne? Das ist ja genau, ja, aber ja. Als der erste Ansatz war, Gehälter bestimmt ihr... Waren die dagegen? Ja, haben die gesagt, mach ich das. Also machen wir jetzt mal ganz im Ernst, bei allem, was wir hier machen sollen, machen wir auch gerne Verantwortung, aber das musst jetzt du machen. Ne? Und dann Dinge auszuhalten, wenn es brennt und so weiter, das ist die Hauptgabe, das will ich nur noch mal sagen. Und deswegen bin ich aber bei dir, wenn du jetzt jemand hast, der dann sofort umkippt, ja, dann hast du damit eher Probleme in die Kanzlei gebracht als in Lösung. Also deswegen diese Hauptüberschrift, mach nicht einfach Dinge nach, die jemand sagt und die sich toll anhören, sondern guck, wer bist du als Typ? Kannst du das wirklich vertreten? Kannst du dafür einstehen? Vielleicht deswegen super Hinweis. Und es gibt immer nur die richtige Lösung für die Kanzlei und für die eigene Persönlichkeit. Und das muss ich richtig anführen. Von daher also absolut Volltreffer und sehr guter Hinweis, dass man das nicht einfach kopiert und sagt, wird schon klappen.
Exakt. Also für dich finde ich es mega und kann mir auch zu 100% vorstellen, dass es funktioniert. Bei vielen anderen hätte ich meine Schwierigkeit. Also generell, wenn man als Kanzlei, als Kanzleileitung Bock missbaut, und das haben wir ja in dem Moment gemacht, wenn ich hier meine Mitarbeiter quasi ungerecht bezahle, was jetzt gerecht und ungerecht ist, hat der Klaas ja schon darauf hingewiesen, das ist sowieso immer subjektiv, aber wenn ich selbst das Gefühl habe, es geht nicht mit rechten Dingen zu, dann sollte ich natürlich auch immer die Schuld bei mir suchen. Das kann aber auch in einer Art und Weise ablaufen, dass ich das mit dem Einzelnen kläre. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand ist unterbezahlt, dann kann ich dem eine Gehaltserhöhung geben, kann dem das auch spiegeln, dass er vielleicht unterbezahlt war in der Vergangenheit, aber ich würde generell davon Abstand nehmen, das zu sehr im Quervergleich zu machen. Also hier, keine Ahnung, die Gabi, die verdient das und das oder die hat mehr als du, oder weil dann laufen ja auch ganz schnell Gefahr, je nachdem wie wieder die Kanzlei gestrickt ist, dass dann vielleicht eine Ellenbogenmentalität oder sonst was hochkommt oder der eine gönnt dem anderen nicht. Also ich würde schon gucken, dass es auf einer individuellen Ebene regel und dass es dann aber...
Also du würdest die Gehälter auch nicht transparent offenlegen?
Wenn du mich als Michael Wohlfahrt fragst, ich bin da vergleichsweise schmerzfrei, aber wir sind uns ja vom Wesen her nicht uneinig. Das heißt, mir ist es auch bekanntermaßen relativ egal, wenn mal jemand anderer Meinung ist. Ich kann auch Dinge aushalten. Aber ich sag mal, wenn ich sowas transparent machen möchte, dann sollte ich schon, ich sag mal, nicht allzu angreifbar sein. Also ich würde erst mal gucken, jetzt wieder an, ich sag mal, die 95% da draußen gerichtet, dass ich da eine gewisse Fairness herstelle und dann können wir gerne über so Sachen reden,
okay.
Sowas transparent zu machen.
Aber, ich glaube, die Transparenz zwingt dich ja später dazu, ne? Dass das nicht aus dem Ruder läuft. Weil sonst wird das ja ein Prozess, der wahrscheinlich irgendwann immer wieder zustande kommt, ne?
Genau, du musst wissen, also um den Gedanken auch fortzuspinnen von vorhin, das eine ist ja schön und gut. Ich habe jetzt eine gewisse, ja, ich sag mal, von der Grundgesamtheit her mag es in der Kanzlei passen. Jetzt muss ich ja beim zweiten Schritt dennoch schauen, dass ich nach außen hin wettbewerbsfähig bin. Ja. Und dann komme ich vielleicht generell zu der Erkenntnis, naja, wenn ich jetzt einen guten Steuerfachwirt haben möchte oder was auch immer, dann muss ich so und so viel hinlegen. Ist natürlich regional wieder komplett unterschiedlich, aber dann merke ich relativ schnell, oh, das haben ja bei mir die Leute, die sind schon 4, 5 Jahre in der Kanzlei. Und dann merke ich, vielleicht muss generell auch nochmal das Gehaltsband anpassen, weil wenn du ein sorgenfreies Leben haben möchtest als Kanzleileitung, empfehle ich immer von den Gehältern her im ersten Drittel zu sein. Natürlich ist es nur, wenn ich als Kanzleileitung wie ein Tyrann agiere und so, dann rennen mir die trotzdem weg, ist klar. Aber ich würde zumindest mal eine Struktur schaffen wollen, dass mir niemand wegen des Geldes irgendwie wegrennt. Und dann muss ich im Gleichschritt natürlich mir die Frage stellen, wo kommt das Geld her? Das fällt ja nicht vom Himmel. Und dementsprechend muss ich wirklich gucken, dass meine Kanzlei wirtschaftlich geführt ist, dass ich regelmäßig die Honorare erhöhe und dann bekomme ich da auch keinen Stress. Ich muss es aber einmal im Prinzip gefixt bekommen und ab dem Moment habe ich eigentlich ein relativ entspanntes Leben.
Und sag ich mal, wenn ihr sowas macht, das heißt, ihr begleitet die dann, ihr habt die, also ihr habt erstmal festgestellt, hey, da ist ein Ungleichgewicht. Dann macht ihr die Einzelmaßnahmen sozusagen, um das, ich sag mal, vernünftig gerecht mit den Gänsefüßchen, wie es Klaas es ergänzt hat, in der Kanzlei zu haben. Und dann gebt ihr praktisch so ein bisschen Regeln vor, was wollt ihr jetzt in Zukunft zahlen? Also wie weit macht ihr mit und wie weit macht ihr nicht mit oder wie begleitet ihr das? Mach's mal so ein bisschen konkreter.
Genau, also da, wie du angesprochen hast, sind es Einzelmaßnahmen. Lustigerweise muss man dann einen Steuerberater auch mal auf die Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung hinweisen. Also das erlebt man auch regelmäßig, dass gewisse Bausteine da noch gar nicht bedient wurden. Und dann würde man schauen, in aller Regel läuft es darauf hinaus, nach so Gehaltsanalysen, dass vereinzelt Mitarbeiter mehr Geld bekommen. Manchmal auch in Tranchen, ne? Genau wie du gesagt hast. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen immer mit Geschick agieren, weil wir wissen ja alle, 2, 3 Monate später ist das Gehalt, was ich jetzt bekommen habe, die Gehaltserhöhung, die ist wieder abgehakt geistig. Und da kann es auch schöner 13 sein. 13 Tage sogar.
13 Tage hält das.
Ja. Und dementsprechend kann es auch schön sein, wenn ich meine Geschenke ein bisschen unterjährig verteile. Also ich bin Juli-Kind zum Beispiel. Ich habe immer im Juli habe ich zum Geburtstag was bekommen und im Dezember zu Weihnachten war super. Da kenne ich welche, die haben ein bisschen Pech. Die haben irgendwie, keine Ahnung, am 26., 27. Dezember Geburtstag. Das ist doof, da kriegst du alles auf einmal mehr oder weniger. Und der Rest vom Jahr ist nichts. Deswegen ist so eine Verteilung generell natürlich besser. Und dann müssen wir gucken, wenn wir jetzt merken, oh, eigentlich bin ich zu niedrig.
Und darf ich mal einmal was zur Verteilung? Ja. Das würde mich mal interessieren. Also du sagst 13, 14 Gehälter.
Nee, habe ich nicht gesagt. Ich würde sogar im Gegenteil, ich bin ein Freund von 12 Monatsgehältern.
Ach, ich auch. Es ist so eklig.
Weil ich muss doch den Leuten, was ist das Signal von einem 13. oder 14. Monatsgehalt?
Es hier lieber auch Mitarbeiter, 16 sein.
Ja. Hier lieber Mitarbeiter, bist du doof, mit Geld umzugehen. Deswegen verweiche ich mal in der Zwischenzeit das Geld und schütte das dann aus, damit du dann alles auf einmal ausgegeben hast. Das ist ja streng genommen das Signal. Und ich glaube, es erleichtert uns das Ganze halt viel mehr, wenn ich das runterbreche auf die 12 Monate, weil ich auch nach außen hin, wenn ich mit Gehältern auftrete, also kann ich zum Beispiel auch nur jedem Steuerberater empfehlen, bitte keine Stellen ausschreiben ohne Gehaltsangaben.
Also nur mal mit 13 oder 14 Gehältern, das ist aus meiner Sicht noch viel lustiger. Ja, also mal als Beispiel, bei mir verdient Gabi 4.000 Euro und Gabi unterhält sich mit Uschi. Uschi arbeitet aber woanders und dann fragen die, wie viel verdienst du denn?
Dann gehen die vom Monatsgehalt aus.
Nur das, ja. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe das mal 14, ja, dann ist schwierig. So, das Zweite ist, Lohnoptimierung, das ist ehrlicherweise traurig für unseren Berufsstand, ja. Aber meine Erfahrung ist, auch viele Steuerfachangestellte können damit nicht richtig umgehen und sagen, eigentlich muss ich jetzt, weil ich das und das kriege, keine Ahnung, 200 Euro brutto bei mir gedanklich draufrechnen, wenn ich mich vergleiche. Also da auch schwierig. Und das dritte Argument für die 12-Monats-Gehälter, alle Sozialleistungen, die es gibt, Arbeitslosengeld, Elterngeld, gehen immer vom normalen Brutto aus. Das heißt, fürs 13. und 14. Gehalt zahle ich, das ist eigentlich total frech, Sozialversicherungsbeiträge. Ich werde aber nie eine Leistung dafür bekommen. Das heißt, alleine deswegen ist es eigentlich, wenn ich als Steuerberater ein 13. bis 14. Gehalt zahle, zumindest eine Offenlegung meiner fehlenden sozialversicherungsrechtlichen Kompetenz.
Ein sehr guter Punkt. Und die Bank freut sich auch über ein höheres Monatsbrutto, wenn man da vielleicht mal mit dem Gedanken spielt, ein Eigenheim zu beziehen oder ähnliches. Da ist dem Mitarbeiter auch mehr geholfen, wenn sein Monatsgehalt entsprechend höher ist.
Ja. Aber Michael, verstehe ich dich richtig? Du würdest, also die Offenlegung ist für dich kein zwingender Punkt bei diesem Thema.
Nein, kein zwingender Punkt. Okay. Solange ich nach der Bild-Zeitungsregel agiere, wie gesagt, ich könnte damit leben, wenn es, transparent werden würde, fahre ich das schon mal ganz gut. Aber ich sag auch ganz ehrlich, die meisten interessiert es gar nicht. Also man
das
kann auch, man kann auch,
zu bezweifeln, aber
man kann
okay.
auch, ja, man kann auch aus Dingen ein Thema machen. Im Endeffekt, meine primäre Komponente ist doch erstmal als Mitarbeiter, bin ich mit meinem Gehalt zufrieden. Und wenn ich jetzt merke, bei guter Leistung, geht der Chef hin oder die Chefin und legt da von sich aus nach, dann bin ich happy. Also da kann ich auch nur wirklich appellieren an die Steuerberater da draußen. Wenn ihr merkt, dass da Leute gute Arbeit leisten, nicht warten, bis die angekrochen kommen und sich doch mal trauen zu fragen, sondern dann muss ich entsprechend auch Gas geben und sagen, das wird jetzt entsprechend honoriert. Und dann, glaube ich, machen die sich wenig Gedanken, was irgendwie die Kollegin A oder B verdient.
Was sagst du denn, wo muss man mal sagen, jetzt stopp? Ich mache diesen Gehaltswahnsinn nicht mehr mit.
Es muss immer die Gegenleistung stimmen. Also ich sage auch ganz klar, ich sehe den Mitarbeiter schon, dass der erstmal sich sein Gehalt verdienen muss. Also bedeutet nicht, ich zahle jetzt mal auf gut Glück mehr Gehalt in der Hoffnung, dass in einem halben Jahr die Leistung stimmt, sondern im Prinzip der Mitarbeiter geht in Vorleistung, liefert gut ab und dann honoriere ich das als Chef und sage, derjenige hat jetzt eine Gehaltserhöhung verdient und es kann gerne auch mal eine üppigere Gehaltserhöhung sein. Das wäre für mich die Prämisse. Und wenn ich das Gefühl habe, also die Beobachtung macht mir auch, in aller Regel sind diejenigen, die am wenigsten leisten, diejenigen, die am größten die Fresse aufreißen und sich noch unterbezahlt fühlen.
Ja.
Und das würde ich ganz klar spiegeln. Also wer das dann mitgeht, ist selber schuld.
Ja. Was übrigens einen logischen Grund hat, ne? Weil für die es nicht können, ist die Arbeit viel anstrengender. Also brauchen sie einen höheren Ausgleich emotional. Das macht total Sinn. Also wenn ich jetzt was mit Fremdsprachen machen würde, dann würde ich auch sagen, unter 30.000 Euro geht es nicht. Weil das ist für mich das Schlimmste auf der Welt. Ja? Und
jetzt wissen wir auch, warum du so viel Geld verdienst, Mario.
Ja, nein, und das ist tatsächlich so das Thema, wenn es für dich selber anstrengend ist, ja, dann wirst du ja einen Ausgleich haben. Und du hast dieses Gefühl, egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich kann es ihnen ja eh nicht recht machen. Und daher kommt das, also nur, dass man mal sagt, das ist per se nicht, weil das böse Menschen sind oder Arschlöcher sind. Das ist ja nachvollziehbar, wenn das für dich total anstrengend ist, da 8 Stunden hinzugehen, oder du vielleicht auch 10 Stunden da bist, weil du halt auch länger brauchst, weil du das eben einfach nicht hinkriegst, bist halt dem Grunde nach im falschen Job, ja? Dann willst du das zumindest über mehr Gehalt ausgeglichen haben. Und da kommt das, warum Minderleister, wo man denkt, als Chef, die müssen aber jeden Morgen aufstehen und Danke sagen, ne? Dass ich denen hier den Job lasse, warum die dann noch mehr haben wollen und sagen, wie schlimm alles ist. Und deswegen, es gibt hier nur eine soziale Handhabe, das will ich mal ganz klar sagen. Es ist Arbeitsverhältnis beenden. Und ganz klar spiegeln, du bist im falschen Job. Und wenn man jetzt noch richtig sozial ist, obwohl man das Arbeitsverhältnis beendet, wir haben das in 2 Fällen gemacht, habe ich den Persönlichkeitscoaching bezahlt. Also um wirklich mal für sich rauszufinden, was das Richtige ist. Und viele Steuerberater halten es für sozial, die irgendwie durchzuschleifen. Und das, finde ich, ist das Asozialste, was ich machen kann, weil die arbeiten dann 40 Jahre in einem Job, der sie nicht glücklich macht und nicht befriedigt. Und ich finde, die Arbeitswelt ist eine so wichtige Säule im Leben. Also ob die gut oder schlecht ist, strahlt auf so viele andere Dinge aus, wie Partnerschaften, Freundschaften allgemein und so weiter und allgemeines Lebensglück, dass das unsere Verpflichtung ist als Arbeitgeber. Wenn ich erkenne, da ist jemand nicht richtig, auch zu agieren. Und das ist sozial. Das macht vielleicht einmal Aua, weil man gegenüber das nicht wahrhaben will. Ich habe mal tatsächlich ein Gespräch gehabt mit einer Mitarbeiterin, die war über 30 und sagt, also ich fing dann an zu weinen und sagt, endlich spricht mal dein einer aus, was ich fühle, aber es tut gerade so weh, weil ich 10 Jahre verschenkt habe. Ja, weil ich es erstens vor 10 Jahren schon gefühlt habe und gewusst habe, Aber danke, aber ich brauche jetzt mal eben einen Moment, um das zu verarbeiten. Das ist ja auch okay. Und mit der haben wir tatsächlich zum Beispiel auch so einen Persönlichkeitsworkshop gemacht. Die ist am Ende Erzieherin geworden. Und hat uns 3 Jahre später eine Karte geschickt, nachdem die erste Ausbildung, das ist der 2-gestaffelt, hinterher kann man noch so ein Studium dranlegen, ne? Eine Karte geschickt und hat sich tatsächlich bedankt, wie sie da glücklich mit den Kindern ist. Und das hätte die, glaube ich, ohne so ein Anschubsen nicht gemacht. Und, letzter Punkt, die hat uns 2 Kolleginnen empfohlen und hat gesagt, geh dahin, das ist der menschlichste Laden, den es gibt. Die sehen dich echt als Mensch und nicht als Arbeitsroboter.
Jetzt habe ich fast ein Tränchen am Auge.
Ja, ich, wenn ich daran denke, tatsächlich auch, weil es einfach eine ganz tolle Geschichte ist, die nur das Leben schreiben kann. Und mir geht es nur darum, mal den Kollegen, die vor solchen Entscheidungen wie Kündigung und so weiter Angst haben, mal klarzumachen, was wirklich soziale Verantwortung ist. Ja, und das ist eben nicht jemand 20 Jahre unglücklich bei sich arbeiten zu lassen, um PS sich selber ja auch unglücklich zu machen als Chef. Weil die Leute regen einen ja auf, weil sie eben ihre Leistung nicht bringen, weil sie unzuverlässig sind. Sie regen im Übrigen auch das Team auf. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, ein guter Apfel zieht ein schlechtes Team nicht nach oben, aber ein schlechter Apfel zieht ein gutes Team nach unten.
Ja, in und dem irgendwann Szenario gibt es wirklich nur Verlierer. Das
nein, merkt, und irgendwann ja, hast du als Guter keine Lust mehr, die Arbeit von dem, der es nicht hinkriegt, immer wieder aufzuräumen. Ja, und das ist der Punkt.
Ja. Nachdem du unsere Hörer schon als wirtschaftlich unfähig klassifiziert hast, will ich auch noch
nur mal, die 13, 14 Gehälter zahlen, ja,
will
und
ich,
auch nur zum Provozieren.
So. Will ich auch noch mal nachtreten und Augenmerk darauf lenken, was die Leute wahrscheinlich sowieso begriffen haben, aber ich ihnen nicht zutraue zu begreifen. Deshalb will ich es aussprechen. Der soziale Druck, den du ausnutzt für deine Situation, der ist immens. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen und auf der Zunge zergehen lassen, dass sie sich von ihren Kollegen sozusagen Rückendeckung holen oder die Freigabe oder wie du es immer nennst, ja, die Absolution, obwohl es eigentlich nicht erforderlich ist. Also der soziale Druck, der in dieser Situation steckt, ist enorm und den setzt du ein, um in der Kanzlei für Ruhe zu sorgen. Deshalb glaube ich, dass diese Offenlegung doch ein zentraler Punkt ist. Weil ansonsten kriegst du das Thema Gerechtigkeit nicht vom Tisch. Natürlich kannst du mit dem Michael-Ansatz in jedes Gespräch mit reinem Gewissen gehen und sagen, pass mal auf, Leistung gegen Leistung, das ist angemessen. Ja, auch wenn vielleicht jemand anders 10 Euro mehr hat, aber es sind eben nicht 100 Euro. So. Ruhe kriegst du wirklich erst rein, wenn in der Teeküche die Messer in der Schublade bleiben und die Leute einfach Bescheid wissen. Wäre meine Vermutung. Willst du unsere Zuhörer auch nochmal durchbeleidigen, Michael? Wir laden dich herzlich ein.
Nein, das überlasse ich euch.
Welche Enttäuschung, ja. Also ich habe letztes was Spannendes übrigens gehört. Da sagte man, ich finde den Wohlfahrt gut, trotz dass er den Berufsstand immer so beleidigt. Ja.
Also wir, da sind wir uns ja ähnlich. Wir versuchen ja vor allem zum Nachdenken anzuregen.
Ja.
Und wenn man den Finger nicht tief in die Wunde reinsteckt, dann tut sich ja bei den meisten nichts. Und man muss ja die Leute ins Handeln bringen. Handeln bedeutet ja nicht einfach, ich lasse mich jetzt berieseln von einem Podcast oder von einem Buch oder von einem YouTube-Video, weiß der Teufel was, sondern ich komme halt wirklich dann auch in die Umsetzung. Also das ist immer die Kernfrage. Was habe ich denn gemacht als Kanzleileitung, um meine Kanzlei wieder ein Stückchen voranzubringen? Und habe ich nur konsumiert oder habe ich auch wirklich agiert?
Ja.
Okay. Du schickst mir noch die Kontaktdaten, also wer Kontakt aufnehmen möchte und vielleicht das Gehaltsgefüge in der eigenen Kanzlei, auch mit deiner Hilfe, Michael, in eine neue
Waage. Da hätte ich vielleicht, wenn du mir 2 Minuten gibst, was glaube ich für die Zuhörer höchst spannend sein könnte. Und zwar unseren Online-Kanzlei-Check, den haben wir in wirklich 3-monatiger Hochdrucksarbeit da erstellt. Das ist ein Online-Tool, da kann ich innerhalb von 10 Minuten mich per Multiple-Choice-Fragen durchklicken und bekomme dann im Nachgang eine komplett dezidierte Auswertung, wie ich denn in der Kanzlei dastehe in verschiedenen Bereichen. Also ob es im Bereich des Personals ist, im Bereich der Mandanten, aber auch im Bereich der Honorare. Und das sind wirklich nicht nach dem Motto, wenn ich jetzt bei Frage 2 das ankreuze, kommt der Text, sondern das steht wirklich in Bezug zueinander. Also wenn der bei 2 das ankreuzt und bei Frage 17 jenes, dann gibt es eine ganz individuelle Empfehlung. Und da gibt es auch eine Komplettübersicht, wie stehe ich denn in einzelnen Bereichen da? Und es gibt konkrete Handlungstipps. Also wer das machen möchte, gerne mal auf die Kanzleibooster-Seite gehen, also kanzleibooster.de.
Das packen wir natürlich in die Shownotes. Hier nur einmal genau. Die offene Frage. Wenn ich das mache, natürlich macht ihr das ja logischerweise auch, ne? Ihr seid ein wirtschaftliches Unternehmen, um Kontakt zu haben und werdet sicherlich auch mal nachfragen, hey, können wir mal drüber sprechen, was auch immer.
Genau, und man hat auch die Möglichkeit, ein Auswertungsgespräch zu buchen, wenn man das möchte. Das ist dann
alles andere wäre auch fahrlässig und dumm. Ja.
Genau.
Jetzt aber für die Kollegen, die Angst haben, die sagen, jetzt habe ich da einmal einen Kontakt und der stalken mich immer zu. Und wie ist der Ablauf? Ihr nehmt einmal Kontakt auf. Wenn ich da jetzt sagen würde, ich will nicht, dann hat man auch seine Ruhe oder wie läuft das ab? Einfach um da auch den Kollegen die Sicherheit zu geben.
Und muss ich da meinen Namen angeben? Also wie intim wird das Ganze oder kann ich das auch als Hans Mustermann
ausführen? Also die Auswertungen werden tatsächlich manuell geprüft. Also in der Tat, am Ende wird der Name abgefragt und die E-Mail-Adresse hat vor allem den Hintergrund, dass wir keine Lust haben, dass da Marktbegleiter oder irgendwelche Trolle da sich da austoben, gucken, was wir da machen. Also dementsprechend, wenn man es machen möchte, dann gibt man seine Daten in dem Sinne auch preis. Aber keine Angst, da sind jetzt auch keine Umsatzangaben oder irgendwas dergleichen. Und wenn jemand partout mit uns keinen Kontakt möchte, dann akzeptieren wir das logischerweise auch. Wenn wir das Gefühl haben, da wäre, wenn mir einer sagt, er hat 120% Auslastung und keine Ahnung, mit den Honoraren ist er viel zu niedrig und die Mitarbeiter tanzen mir auf dem Kopf rum, dann wäre es für mich jetzt unterlassene Hilfeleistung, da nicht nachzufragen. Aber wenn sich jemand nicht helfen lassen möchte, dann akzeptieren wir das natürlich.
Ja, einfach nur, um das auch offen anzusprechen, weil also ich finde, ihr seid da sehr professionell aufgestellt, ne? Und wie gesagt, also jetzt nichts, was man vorwerfen müsste, aber man kennt es eben auch anders. Deswegen sind, glaube ich, viele Kollegen vorsichtig. Mhm. Und um da ein bisschen die Angst zu nehmen, sprich, wenn ihr eine klare E-Mail schreibt, ich sage jetzt mal, löscht meine Daten, dann wird Kanzleibuchster euch sicherlich nicht mehr kontaktieren. Ne? Und wenn euch das eben gefällt, was ihr hört, was ihr seht, was ihr an Auswertung bekommt, ne, und wollt da mehr wissen, dann geht man da eben in den Kontakt. Und ich glaube, so wird es halt eine super Sache und man hat es halt selber zu entscheiden. Vielleicht nochmal zwei Quick-Win-Ideen. Zu Thema Gehalt, damit sich das Hören bei uns auch immer lohnt. Was ganz cool ist, ist, man kann einen sogenannten roten Urlaub, kann man auch anders nennen, für die Mitarbeiterinnen anbieten von einem Tag im Monat. Also tatsächlich ist es ja nun mal so, dass die Damen eine Woche im Monat etwas angeschlagener sind und davon einen Tag meist echt blöd. Und irgendwie ist es in der Gesellschaft so, dass man sagt, das musst du halt einfach aushalten und man zieht es durch. Aber es ist einfach eine Leistungsminderung da. Und häufig wünscht man sich, ohne dann viel argumentieren zu können, ich bleibe den Tag jetzt mal zu Hause oder ich arbeite nur einen halben Tag. Und deswegen kann mal so eine Idee sein, wo man sehr viel Wertschätzung von den Damen erhalten wird, was, glaube ich, mehr bringt als 200 Euro mehr brutto zahlen. Weil man einfach sagt, ich sehe dich, dass du in diesem Moment leidest und auch leistungsmäßig eingeschränkt bist. Einen roten Urlaub oder einen Damenurlaub oder was auch immer, einen Tag im Monat zu machen, den man frei wählen kann, den man nicht nehmen muss, wenn es halt nicht so schlimm ist, aber den man nehmen kann, kommt super in der Belegschaft an. Das Zweite, was nochmal eine Idee ist, wir haben bei uns jetzt, das ist auch neu, alle 2 Jahre kann man außerhalb dieser Erhöhung mit den 10% mit einem Angebot eines Wettbewerbers zu uns kommen. Ja, das heißt, man kann sich bewerben, das ist für uns völlig okay. Nur jetzt bitte nicht alle 3 Monate, sondern alle 2 Jahre einmal, wenn man das möchte, um seinen Marktwert mal zu testen, dass man weiß, hey, ich bin hier nicht völlig auf dem falschen Trip. Und wenn es dieses Angebot gibt, dann gehen wir das Angebot mit. Ja, so. Hat folgenden charmanten Vorteil. An sich ist es so, wenn ein Steuerfachangestellter sonst den Schritt geht und sagt, ich will mich mal informieren und ich will mal wissen, was kann ich denn bekommen und so weiter und so fort, dann findet damit auch schon so eine kleine Verabschiedung im Kopf statt, wenn man soweit ist und wenn man ein Vorstellungsgespräch macht und so weiter. Wenn du hier weißt, du darfst das, ja, also ist völlig okay, tu das, ja. Also wie eine offene Beziehung, wenn man es mal möchte, also schränk dich halt einfach nicht ein. Und wenn der Markt tatsächlich mehr zahlt, also bei uns irgendwas schiefgelaufen ist, warum auch immer, du dir die Erhöhung nicht gegeben hast, whatever, dann gibt es eben die Gelegenheit, das darüber nachzuziehen. Das wird in der Regel nicht genutzt, das kann man auch mal sagen, ist aber sehr positiv, es zu können praktisch. Also zu wissen, ich kann mein Gehalt hier jederzeit irgendwie auf den Markt rechtes Gehalt bringen, wenn ich jetzt mal 5 Jahre nicht aufgepasst habe oder was auch immer. Das nur mal so als Quick-Win-Idee. auch da wieder das, was Michael gesagt hat, achtet drauf, welcher Typ seid ihr, ne? Also geht das, könnt ihr damit umgehen? Habt ihr zum Beispiel auch die wirtschaftliche Ertragskraft, wenn jetzt einer kommt, ich kriege 1.000 Euro mehr, was macht das in Summe in eurer Kanzlei und so weiter? Also da ist schon Rattenschwanz dran. Aber nur mal, um wieder was zum Nachdenken zu haben, was es für Möglichkeiten gibt out of the box. So, Klaas, jetzt sind wir noch einigermaßen in der Zeit geblieben, ne?
Ja, schon verhältnismäßig lang für unsere neue Serie. Wir wollen uns kurz fassen, aber es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Michael, wir sehen uns ja bestimmt wieder auf der nächsten Expo.
Oder wir machen hier Teil 1 und Teil 2 draus. Weiß es noch nicht.
Ja, boah, Michael kommt bestimmt noch mal zu uns. So ganz.
Ich bin ja immer für alle
Standorte. Nee, ich meine die Folge, dass wir bei den 20 Minuten bleiben.
So, nein, das möchte ich jetzt nicht. Das fände ich doof.
Doch, da hättest du viel Schneiderarbeit und so. Ich finde das schön.
Ja, habe ich schon durch deine Hustpause vorhin.
Ah. Oh.
Gut. Ja, also hast du schon für gesorgt. Schönen Dank. Ja.
Okay, mach jetzt noch irgendwas.
Ja, danke schön.
Sehr gut. Es war wunderbar. Schön. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.